Wir erleben eine Zeitenwende. So hat es der Bundeskanzler und manch anderer Politiker beschrieben, was wir gerade durchmachen. Zeitenwende, das heißt, vieles von dem, was bisher gegolten hat, das verändert sich auf einmal. Regeln, die uns bisher klar gewesen sind, die sind auf einmal eben nicht mehr klar. Jetzt sind wir Menschen alle ganz unterschiedlich geprägt. Es gibt unter uns Leute, die freuen sich auf Veränderung. Denen wird langweilig, wenn immer alles gleich bleibt. Und andere unter uns, die sind ganz froh, wenn es nicht zu viel Veränderung gibt. Aber egal, wie man geprägt ist, jeder, auch die Leute, die sich über Veränderung freuen, sind dankbar, wenn es für manches einen gewissen Rahmen gibt. Wenn gewisse Dinge klar bleiben, wenn gewisse Dinge sich eben nicht verändern, dann macht Änderung und Neues macht Spaß, wenn gewisse Sicherheiten klar sind. Und jetzt der Begriff von der Zeitenwende, der sagt eigentlich ja, es ist eigentlich gerade nichts mehr klar. Und wir wissen nicht, wie sehen die neuen Regeln aus, wir wissen nicht, was kommt da eigentlich. Und als ich mir den Text so angeguckt habe, über den ich mit euch heute Morgen nachdenken möchte, da ist mir das bewusst geworden, auch das Volk Israel erlebt eine solche Zeitenwende. Sie kommen aus der Sklaverei in Ägypten. Wenn wir das hören, Sklaverei, das klingt immer erstmal alles ganz schlimm und schrecklich. Aber auch diese nicht so einfache Zeit, die das Volk Israel in Ägypten erlebt hat, hat doch eine gewisse Sicherheit gegeben. Man wusste, wie läuft das Leben ab. Und das ja nicht einfach nur für ein paar Jahre, sondern über mehrere hundert Jahre, die das Volk Israel in Ägypten gelebt hat. Es war immer klar, so funktioniert unser Leben. Und jetzt ist eine Zeitenwende. Sie werden hinausgeführt aus dieser Sicherheit und sie kommen. Ja, wo kommen sie eigentlich hin? Das wissen sie ja gar nicht. Da taucht auf einmal Mose und Aaron auf und sagen, ja, wir gehen jetzt los und irgendwie da ist Aufbruchsstimmung. Aber in alle Aufbruchsstimmung hinein, in alles Spannende hinein, mischen sich auf einmal ganz viele Fragen und ganz viele Herausforderungen. Und es ist schwierig, es wird mühsam. Und dann kommen Situationen, wo das Gehirn manchmal einfach überfordert ist. Wo so viel Neues auf einen einströmt, dass man vielleicht gar nicht mehr weiß, was jetzt richtig und falsch ist. Das passiert vor allem in den Situationen, wenn es auf einmal total elementar wird. Wenn einem die Zunge vor Durst erstmal so richtig am Gaumen klebt, dann fängt man vielleicht an, das Volk Israel nochmal ganz anders zu verstehen und die Geschichten, die wir über sie lesen. Ich war vor gut 20 Jahren in Südafrika. Ich habe dort in der Gemeinde mitgearbeitet und wir haben mit einigen Leuten aus der Gemeinde eine wunderbare Wanderung unternommen. Wir waren, ich glaube, 6 Tage lang waren wir wandern, Rucksäcke gepackt und alles, was man halt braucht, eingeladen. Und dann war das so, man hat nur gesagt gekriegt, da ist der Parkplatz und hat eine Wanderkarte gekriegt und da war sonst nichts. War ein Naturschutzgebiet. Wir haben das Auto an den Parkplatz gestellt, wir sind los, war wunderschön. Und an einem Tag, ich glaube es war am 3. Tag, sind wir auf ein Hochplateau gekommen. Und auf diesem Hochplateau, da gab es nichts, außer Geröll und Steinformationen, ein paar Affen, die da rumgelaufen sind, aber ansonsten gab es nichts. Außer viel Sonne, Hitze. Und wir sind morgens aufgebrochen von unserem Lagerplatz, haben die Flaschen vollgemacht und auf der Karte war eingezeichnet, dass wir ungefähr an der Mittagszeit an einer Wasserstelle vorbeikommen sollten. Wir haben diese Wasserstelle nie gefunden. Und wir sind da gewandert und um die Mittagszeit rum und ein bisschen später waren unsere Feldflaschen leer und es war klar, wir müssen weiterlaufen. Und wisst ihr, es gibt Dinge, die sollte man nie tun. Und das ist aus irgendwelchen Pfützen trinken. Das stand überall. Man soll das ja lassen. Auf dieser Wanderkarte stand das drauf, weil man weiß nicht, was ist das eigentlich für eine Pfütze? Ist das von den Affen oder ist das irgendwelches Tauwasser, was sich gesammelt hat? Niemals aus Pfützen trinken. Aber wisst ihr was, nach 3 Stunden ohne Trinken in der brütenden Sonne, da schaltet das Gehirn mal kurz aus. Und tatsächlich, ich habe aus einer so einer Pfütze getrunken. Tut das nie. Wie durch ein Wunder. Also ich bin durchgekommen, ohne Durchfall, es ist alles gut gegangen. Aber jedem, dem ich das erzähle, der sagt, Ben, was bist du eigentlich für ein Idiot? Das macht man nicht. Höchstens, man hat irgendwelche so Tabletten, die man da reinschmeißen kann, die hatten wir natürlich nicht dabei. Also niemals aus Pfützen trinken. Aber was mich diese Erfahrung von damals gelehrt hat, ist ein bisschen mehr Mitgefühl mit dem Volk Israel. Weil manchmal geht es mir so, wenn ich die Geschichten von der Wüstenwanderung lese, dann nehme ich so eine überhebliche Haltung ein und sage, ja meine Güte, das hätten die doch wissen können. Ja, mit ein paar tausend Jahren Abstand liest sich das ganz leicht. Aber wenn man selber keine 3 Stunden ohne Trinken durchhält, dann muss man nochmal nachdenken, was das heißt, 3 Tage nichts mehr zu trinken zu haben. Ich möchte uns mit hineinnehmen in die Geschichte aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 15, Abvers 22. Danach führte Mose die Israeliten vom Roten Meer fort und sie zogen in die Wüste Schur. 3 Tage lang wanderten sie durch die Wüste, ohne Wasser zu finden. Als sie nach Mara kamen, fanden sie schließlich Wasser, doch sie konnten es nicht trinken, denn es war bitter. Deshalb erhielt der Ort den Namen Mara. Da beschwerte sich das Volk bei Mose, was sollen wir trinken? Mose rief den Herrn um Hilfe an, da zeigte der Herr ihm ein Stück Holz. Nachdem Mose das Holz in das Wasser geworfen hatte, wurde das Wasser trinkbar. In Mara gab der Herr ihnen Vorschriften und Gesetze und stellte sie auf die Probe, indem er sagte, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe. Denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Dann zogen sie weiter nach Elim, wo es 12 Quellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Danach brachen sie von Elim auf. 1 Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten sollen jeden Tag vors Lager gehen und so viel davon auflesen, wie sie für den jeweiligen Tag brauchen. 3 Tage lang Wasser suchen und keins finden. Wie gesagt, ich habe das damals 3 Stunden nicht ausgehalten, aber so wie der Text hier beschrieben ist und wie man es nachlesen kann, wenn man ins Hebräische reinschaut, dann geht es hier darum, dass die seit 3 Tagen am Suchen sind. Also das heißt, die Wasservorräte sind leer und sie suchen verzweifelt was zu trinken und 3 Tage, das ist ungefähr die Zeit, die ein Mensch überhaupt aushalten kann, überleben kann, ohne etwas zu trinken. Das heißt, die Situation hier ist eine absolute Krisenlage. Es geht um Leben und Tod, ums nackte Überleben. Und jetzt, was für eine Freude. Ich stelle mir vor, da ist einer vielleicht ein Stück weit, einer von den Kräftigeren, der noch Energie hatte, der ist ein Stück weit vorangegangen und der kommt an diese Stelle und er findet ein Wasserloch. Und er jubelt und er schreit dem Volk zu, ich habe Wasser gefunden. Und sie raffen sich noch einmal auf. Die letzten Energiereserven mobilisiert, die nicht mehr können, werden nochmal hochgezogen. Und sie kommen an diese Wasserstelle und der Erste, der hinkommt, der kniet sich an die Wasserstelle und schöpft sich so ein bisschen Wasser an den Mund und er spuckt sofort wieder aus. Eine widerliche Brühe. Kein lebensspendendes, frisches Wasser, sondern eine ekelhafte, bittere Brühe, die man nicht runterkriegt. Was für eine Verzweiflung in diesem Moment. eben noch die Hoffnung, wir haben es geschafft, wir werden überleben, und jetzt anstelle von lebensspendendem Wasser bitteres Elend, Verzweiflung, der Tod. Kurz nach dem Wunder der Befreiung aus Ägypten und der Rettung vor den ägyptischen Soldaten, kurz nachdem sie erlebt haben, dass das Meer geteilt wurde und sie durchgezogen sind, scheint alles vorbei zu sein. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und jetzt mit letzter Kraft schreit Mose, der ist ja auch davon betroffen. Manchmal vor meinem inneren Auge, da ist Mose, der hat diese ganzen Probleme nicht. Der ist immer stark und immer mutig, aber auch der ist am Verdursten. Und mit letzter Kraft schreit er zu Gott und Gott hört. Gott greift ein. Dieses Schreien, das verhallt nicht irgendwo. Da, wo Menschen zu Gott schreien, das verhallt nicht irgendwo, sondern Gott hört das Schreien von Mose. Und jetzt geschieht dieses Wunder. Gott zeigt dem Mose, guck mal, da ist ein Stück Holz. Nimm dieses Stück Holz und schmeiß das in das Wasser. Und wenn du das tust, dann werdet ihr das Wasser trinken können. Das klingt erstmal sehr wild. Was soll denn dieses Stück Holz da? Gibt es Holz, das den Geschmack von Wasser ändert? Oder das bitteres Wasser auf einmal so macht, dass man es trinken kann? Ich möchte es gleich vorweg sagen. Der hier handelt, das ist Gott. Das ist der lebendige Gott, der in die Geschichte eingreift, der das Schreien seines Volkes hört und etwas tut. Aber das Spannende ist, dass er durch einen ganz einfachen Gegenstand handelt. Gott hätte auch einfach sagen können, ja, das Wasser könnt ihr jetzt trinken. Aber Gott gibt den Menschen dieses Zeichen. Er benutzt einen Gegenstand, der da irgendwo rumliegt. Und dann ist es ganz spannend, wie das formuliert ist. Im Hebräischen steht dort, dass Gott den Mose lehrte. Also er hat Mose beigebracht, wie man dieses Stück Holz verwenden kann. Spannend. Dadurch, dass Gott dieses Stück Holz gebraucht, wird es auf einmal etwas ganz Besonderes. Etwas, was eigentlich wertlos ist, etwas, was eigentlich in der Wüste keine besondere Bedeutung hat, außer dass man vielleicht Feuer damit machen kann. Etwas, das nutzlos ist. Das wird auf einmal etwas ganz Besonderes, weil Gott sagt, ich will das gebrauchen. Vielleicht gilt es auch manchmal für uns Menschen, dass wir uns manchmal fragen, wer sind wir eigentlich, was kann ich eigentlich, was bin ich eigentlich? Und wir dadurch zu etwas Besonderem werden, dass Gott sagt, ich gebrauche dich. Ich setze dich ein. Ich gebrauche das, was du an Gaben und Fähigkeiten hast, um für Menschen zur Hoffnung zu werden. Um Menschen wieder Leben zu geben. Gott handelt durch ganz einfache Dinge und tut dadurch Großes. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich wünsche mir oft, Wunder zu sehen. Aber die Wunder, die ich mir so vorstelle, die haben ganz viel mit Armeen von Engeln und Blitzen und spektakulären Augenblicken zu tun. Das sind so die Wunder, die ich gerne erleben möchte. Und ich weiß, es gibt diese spektakulären Wunder. Aber zumindest in meinem Leben sind diese spektakulären Sachen die absolute Ausnahme. Viel öfter sind die Wunder, die ich erlebe, ganz unspektakulär, ganz einfach und manchmal auch schwer zu verstehen, ob das, was ich jetzt erlebe, tatsächlich ein Wunder ist. Vor fast 25 Jahren, da wurde bei meinem Vater eine Herz-OP durchgeführt. Das war sehr kompliziert und es war einer der ersten Menschen, in denen in Deutschland überhaupt diese Operation durchgeführt wurde. Er hat es überstanden, er hat noch viele Jahre dann damit gelebt. Und jetzt ist es die Frage, ist das ein Wunder, was da geschehen ist? Oder ist das nur das Geschick der Ärzte gewesen? Oder kommt nicht beides zusammen, dass Gott eingreift, dass Gott ein Wunder tut, indem er Menschen gebraucht, Dinge zu tun? So wie er Mose gebraucht hat und gelehrt hat, dieses Wunder zu tun. Wisst ihr, das Entscheidende ist nicht, auf welche Art und Weise Gott handelt. Da ist Gott völlig frei, ob er sich entscheidet für Blitz und Donner und Engelschöre oder ob er sich für ein einfaches Stück Holz entscheidet. das Wichtige, das Zentrale, das alles Entscheidende ist, dass Gott handelt. Dass Gott das Schreien seines Volkes hört. Dass Gott dein Schreien hört. Dass Gott deine Not sieht. Und dass das nicht verhallt, sondern dass er eingreift. Er greift wunderbar ein. Er hört. Er handelt. Gott handelt, wenn wir schreien. Und jetzt erlebt das Volk Israel ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt kommt ein so ein Vers. Der scheint nur da so reingeklatscht zu sein, aber ich fand den unglaublich spannend. Eben noch hat das Volk Israel die Angst ums nackte Überleben. Sie kommen nach Mara an diese Stelle mit dem bitteren Wasser. Sie erleben, es wird auf einmal trinkbar. Aber sie bleiben nicht lange da, sondern sie ziehen sofort weiter. Und sie kommen nach Elim. Und Elim ist der wunderbare Ort. Viel besser kann es eigentlich gar nicht sein. 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Eine Oase mitten in der Wüste. Es gibt eigentlich für das Volk Israel keinen schöneren Ort, als dahin zu kommen. In der biblischen Zahlensprache 12 und 70, das steht so im Wesentlichen dafür, dass es mehr als genug von allem gibt. Jeder wird satt. Keiner muss Not leiden, es gibt genug zu trinken, es gibt genug zu essen, es ist für alle genug. Das ist vielleicht auch etwas, was wir manchmal überlesen, wenn wir Bibel lesen, dass Gott seinen Menschen Ruhepausen gönnt. Gott gönnt dem Volk Israel nach dieser Krisenerfahrung in der Wüste, nach dieser Panik, nach der Angst, eine Zeit der Erholung, eine Zeit des Auftankens. Und wisst ihr, manchmal gibt es doch solche Momente in unserem Leben, wo einfach mal alles gut sein darf. Wo die Gesundheit soweit in Ordnung ist, wo es in der Familie funktioniert, wo es am Arbeitsplatz keinen Stress gibt, wo die Dinge einfach gut laufen. Ich glaube, diese Zeiten gibt es. Wir erleben das nicht immer. Und im Bewusstsein von uns bleiben oft eher die schwierigen Zeiten, aber Gott schenkt uns immer wieder Zeiten des Durchatmens, des Erholens. Und jetzt merke ich, wenn ich darüber nachdenke, so zwei Sachen. Das eine ist, dass ich mich manchmal frage, wenn ich so Zeiten des Durchatmens habe, oh, ist das jetzt schon alles? Könnte da nicht noch mehr sein? Es ist eigentlich gut, aber ich bin irgendwie innerlich immer noch unzufrieden. Vielleicht so ein bisschen wie Kinder an Heiligabend, die inmitten von ausgepackten Geschenken und Geschenkpapier dasitzen und fragen, gibt's noch ein Geschenk? Könntest du nicht noch was für mich haben? Und ich merke, ich möchte so eine innere Zufriedenheit lernen und sagen, ja, Gott, du gibst mir jetzt gerade eine Zeit und die ist jetzt gut, so wie sie ist. Ich möchte das, was ich habe, aus deiner Hand annehmen. Und ein zweites, was ich unter uns Christen manchmal beobachte, ist, dass ich mich frage, ob wir uns trauen, diese geschenkten Zeiten von Gott überhaupt anzunehmen. Die Ruhepausen, die Gott uns schenkt, dass wir die überhaupt annehmen können. Weil wir es irgendwie tief in uns drin immer gelernt haben, ja, wir müssen doch was machen. Wir müssen doch aktiv sein. Wir müssen doch, wir müssen doch, wir müssen doch. Während ich diese Predigt schreibe, da kommt ein Studierender zu mir ins Büro und der erzählt mir, er kann gerade nicht weiter. Er ist erschöpft, er ist überfordert, es ist gerade viel, was auf ihn hineinprasselt vom Studium, aber auch persönlich ganz viel, was ihn jetzt in diesem Moment unglaublich herausfordert. Und er fragt sich, wie soll es weitergehen? Und er hat schon Gespräche geführt und die Hochschule hat ihm schon gesagt, ja, hör zu, wir könnten das so machen, du kannst einfach manche von deinen Modulen, von deinen Unterrichtsfächern, könntest du jetzt einfach weglassen und dann am Ende von deinem Studium hängst du einfach noch mal ein halbes Jahr dran. Also du gönnst dir einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann sitzt dieser junge Mann bei mir im Büro und er sagt, weißt du, es ist eigentlich alles da, aber ich kann das doch nicht machen. Ich kann das doch nicht machen. Was denken denn dann nachher meine Eltern und was denkt meine Gemeinde und was... Ich habe doch immer gelernt zu funktionieren und ich habe immer gelernt, dass ich immer weitermachen muss. Das ist ein junger Mann, der sich nicht traut, diese Ruhepause, die Gott ihm gerade anbietet, diese Ruhepause anzunehmen. wenn Gott dich nach Elim führt, an den Ort, wo du ausruhen darfst, dann wird das schon richtig sein. Und wenn Gott dir Zeiten der Ruhe schenkt, dann nimm diese Zeiten der Ruhe dankbar an. Weil wenn Gott dir diese Zeiten schenkt, dann wird er das schon richtig machen. Dann wird er das nicht an Zeiten machen, wo es nicht angebracht ist, sondern er wird es in den Zeiten tun, wo es für dich gut und richtig ist. Gönn dir Ruhepausen in deinem Leben. Gönn dir Ruhepausen in deinem Leben, in dem Wissen, dass diese Ruhepausen nicht das Ziel sind. Das Volk Israel bleibt nur eine bestimmte Zeit in Elim. Und dann geht es weiter. Gott hat sie nicht aus Ägypten rausgeführt, damit sie jetzt in Elim leben, sondern Gott hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, weil er sie in das gelobte Land bringen will. An den Ort, wo Milch und Honig im Überfluss ist. So schreibt es die Bibel. Also nicht an den Ort, wo es Wasser und Kokosnüsse gibt, sondern wo es Milch und Honig gibt. Das ist nochmal ein Level besser. Gott sagt zu seinem Volk, ich habe noch einen Ort für euch vorbereitet, der ist noch viel, viel großartiger als alles, was ihr bisher erlebt habt. Aber der Weg dahin, der wird nicht einfach. Der Weg dahin, der wird herausfordernd sein. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in unserem Leben erleben, dass die Wege, die wir mit Gott unterwegs sind, unsere Lebenswege nicht immer nur Spaziergänge sind. Das sind auch herausfordernde Wege. Und das erlebt auch das Volk Israel jetzt. Sie werden geführt von Elim, sie packen alles wieder ein, sie haben ihre Wasserschläuche und was auch immer aufgefüllt, sie haben ihre Kokosnüsse eingepackt und alles dabei und sie werden von Gott in die Wüste geführt. Und jetzt sind sie dort in der Wüste und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Sie sehen den Staub, sie sehen den Sand, sie erleben die Hitze und die Kälte in der Nacht, die Anstrengung, das, was es kostet, unterwegs zu sein. Und während sie da so unterwegs sind, da passiert auf einmal etwas in ihren Köpfen. Auf einmal ist da so ein Gedanke da. Ja, was wird denn sein, wenn unsere Vorräte aufgebraucht sind? Was werden wir denn machen, wenn wir nichts mehr zu essen finden? Merkt ihr den spannenden Unterschied zu dem, wo wir am Anfang waren? Am Anfang haben sie 3 Tage lang Wasser gesucht. Da sind sie in der Panik, da sind sie wirklich in der Not, da gibt es nichts, da geht es um Leben und Tod. Und jetzt geht es darum, dass sie überlegen, was könnte denn sein, wenn wir irgendwann nichts mehr zu essen finden. Das heißt, sie haben im Moment noch gar keine Notlage, sondern im Moment haben sie Angst vor dem, was vielleicht kommen könnte. Vor dem, was noch gar nicht passiert ist, aber was vielleicht vor ihnen liegt. Sie haben eigentlich erlebt, wie gut Gott sie durchgebracht hat, wie er sie beschützt hat, wie er sie versorgt hat, wie er ihnen immer zur rechten Zeit das gegeben hat, was sie brauchen. Und jetzt ist im Kopf dieser Gedanke da, was ist, wenn das irgendwann nicht mehr so sein wird? Was machen wir denn dann? Und was macht das Volk Israel? Das ist auch ganz spannend. Sie schreien nicht zu Gott, sie sagen nicht zu Gott, hör mal zu, wie stellst du dir das eigentlich vor? Sondern was machen sie? Sie gehen zu Mose und Aaron, zu ihren Anführern und sie sagen, ihr habt uns hierhin gebracht. Sie sagen nicht, Gott hat uns hierher gebracht. Sie sagen, ihr habt uns hierher gebracht. Was passiert im Leben von diesen Menschen? Ihr Blick verengt sich immer mehr. Kennt ihr das? Wenn der Blickwinkel im Leben immer enger wird, dann wird das Ding, worauf wir schauen, immer größer. Es gibt rechts und links gar nichts mehr davon. Man sieht immer nur noch so einen Ausschnitt. Und der Ausschnitt, den die Menschen vom Volk Israel jetzt gerade sehen, ist, wir werden irgendwann verhungern. Und Gott spielt gar keine Rolle mehr. Für Gott ist der Blick nicht mehr vorhanden. Es ist nur noch dieses eine Problem. Und sie können an nichts anderes mehr denken. Und wisst ihr, ich mache dem Volk Israel an der Stelle überhaupt keinen Vorwurf, weil ich das so gut aus meinem Leben kenne. Wie oft fange ich an, mich auf Probleme zu fokussieren und mein Blick wird immer enger und ich sehe nur noch diese eine Situation. Obwohl ich doch weiß, wie gut Gott in meinem Leben und im Leben von vielen anderen Menschen die Dinge geführt und geleitet hat und es gut gemacht hat. Und trotzdem sehe ich nur noch mein kleines Problem und ich kann an nichts anderes mehr denken. Wie viel Verständnis möchte ich dafür das Volk Israel haben, denen es nicht anders geht, die genau das erleben, dass sie Gott vergessen. Und dann sagen sie zu Mose und Aaron, hör mal zu, früher war doch alles besser. Früher, wisst ihr noch, als wir in Ägypten waren, ja, da fängt jetzt so eine Verklärung an, ja, da waren sie Sklaven, da sind sie geschlagen worden, da mussten sie hart arbeiten, da war alles besser. Aber auch da verstehe ich das Volk Israel. Ich habe auch so mein Ägypten, wo ich dran denke in schweren Zeiten, wo ich dran denke, oh, wenn Dinge nicht so gut laufen, wenn Dinge herausfordernd werden, wo ich denke, ah, wäre das doch noch so wie früher. Mein Ägypten heißt Bundeswehr. Ich wollte mal Berufssoldat werden vor vielen Jahren, das hat Gott dann anders geführt. Aber manchmal in schwierigen Zeiten denke ich, ha, wäre das doch so geblieben. Das ist aber nicht das, wo Gott mich haben wollte. Das ist nicht Gott, wo Gott will uns nicht in Ägypten haben, Gott will uns nicht in der Sklaverei haben, sondern Gott will uns ins gelobte Land führen, in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist sein Ziel. Da möchte er uns hinbringen. Und er wünscht sich, dass wir in diesen Krisenzeiten, in den Herausforderungen, ihn nicht aus dem Blickwinkel verlieren. Weil jetzt passiert was ganz Tolles. Das Volk Israel hat Gott aus dem Blickwinkel verloren. Sie schreien nur noch Mose und Aaron an. Und was macht Gott? Gott nimmt sich den Mose zur Seite und sagt, Mose, ich werde mich um alles kümmern. Ich werde mich um alles kümmern. Ich werde jeden Tag euch versorgen mit dem, was ihr für diesen Tag braucht. Das ist mein Versprechen an euch. Ich werde euch, bis ihr im gelobten Land seid, werde ich euch jeden Tag das geben, was an diesem Tag notwendig ist. Das ist seine Verheißung. Und das ist die Verheißung, die gilt uns heute immer noch so, dass Gott uns verspricht, dass er uns jeden Tag das gibt, was wir zum Leben brauchen, bis wir in Ewigkeit bei ihm sind. Das ist unser Gebet im Vater unser. Das hat Jesus, der Sohn Gottes, uns gelehrt, darum zu bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht das Brot für die nächsten 4 Wochen, sondern das, was ich heute brauche. Das ist schwierig so zu denken, weil wir gelernt haben, vorzusorgen und immer in die Zukunft zu blicken und alles Mögliche. Aber Gott lädt uns ein zu sagen, sei im Hier und Jetzt. Schau auf das, was heute ist, was du heute brauchst und ich will dir heute das geben. Bis wir im gelobten Land ankommen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zu dir führst, dass wir unseren Lebensweg mit dir gehen dürfen und dass wir auf dieses große Ziel zulaufen dürfen, in Ewigkeit bei dir zu sein, deine Gemeinschaft zu erleben. Du weißt um die Herausforderungen, du weißt, wo jeder von uns gerade steht, ob wir das Gefühl haben, in einer schrecklichen Krise zu stecken, ob wir das Gefühl haben oder ob wir gerade Überfluss erleben oder ob Sorgen unsere Blicke einengen, du kennst das alles. Und ich danke dir, dass du in jede Situation hineinsprichst, dass du ins Leben von jedem von uns hineinsprichst und wir wissen dürfen, dass du der bist, der treu ist, dass du der bist, der uns versorgt und dass du uns ans gute Ziel bringst. Amen.